Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
Schweben, das tun wir im Moment eigentlich alle. Nicht wissen, wie es weitergeht, wann es weitergeht und was dann kommt. Die Corona-Krise versetzt die ganze Welt in einen Schwebezustand. Und genau diesem in der Luft hängen ist auch dieser Echtzeit-Podcast gewidmet. Und da treffen wir nicht nur Touristen, die Corona-bedingt im Dschungel von Guatemala festsitzen, sondern hören auch von Hängepartien aus dem ganz normalen Alltag. Und wir schauen auch auf die inspirierenden Seiten des Schwebezustands, die Architekten und Tänzer schon immer inspiriert haben. Ein Thema, vier Facetten. Hier nochmal im Schnelldurchlauf.
Ein Objekt schwebt, wenn mithilfe einer Kraft die wirkende Gewichtskraft kompensiert wird und kein direkter Kontakt zum Boden besteht.
Es ist, glaube ich, die schönste Zeit, mit die ich hier im Hotel habe. Die Leute helfen mit beim Steine schleppen, Hühnerkäfig bauen, Beete anlegen.
Auch in Bezug auf Tanz geht es doch auch immer wieder darum, in andere Sphären zu dringen, weil dieser Wunsch vom Fliegen halt wirklich der älteste menschliche Traum ist.
Die Überwindung der Schwerkraft war ein Thema in der Architektur und ist natürlich jetzt auch ein Thema.
Wir schweben los in diesem Podcast und auch die Landung, die vergessen wir dabei nicht. Aber erstmal reisen wir nach Utopia. Utopia liegt mitten im Dschungel, fernab vom Stress der Gesellschaft, da wo Kakao, Bananen und Mangobäume wachsen und die Temperaturen selten unter 20 Grad sinken. Utopia gibt es wirklich. So heißt ein kleines Öko-Hotel in Guatemala, 8 Autostunden von Guatemala City entfernt, an dem meine Kollegin Sonja Becker ursprünglich gerade ihren Urlaub verbringen wollte. Dann kam Corona und sie ist mir jetzt aus den USA zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Sonja, du bist nicht geflogen, weil du dort nicht festsitzen wolltest, aber genau das ist 45 Hotelgästen jetzt passiert. Die sind jetzt im Schwebezustand, die sitzen fest in Utopia?
Ja, gibt's Schlimmeres, oder? Wenn schon festsitzen, dann in Utopia. Wir waren ja schon mal dort und es ist wirklich traumhaft schön. Du kannst da in der Hotelbar eine Hängematte liegen, hauseigene Schokolade essen, dem Dschungel zuhören. Das WLAN ist absichtlich so eingerichtet, dass du in der Bar keinen Empfang hast. Perfekt zum Abschalten. Und damit haben Pia und John, die Hotelbesitzer, auch versucht, uns zu überzeugen, doch zu kommen. Die zwei sind Freunde von uns. Er ist Amerikaner, Pia ist Deutsche. Und ich glaube, die beiden haben anfangs, wie ja fast alle, unterschätzt, was die Corona-Krise für Wellen schlagen würde. Und das bis in den Dschungel hinein. Als es dann auf einmal hieß, dass auch Guatemala dicht macht und keinen mehr reinlässt, da saßen die zwei dann da auf einmal mit 45 Gästen und Angestellten und mussten ganz schnell überlegen, wie geht's jetzt weiter?
Yeah, crazy shit, man. Everything's shut down down here. Our volunteers
wow, want to stay. Alles ist dicht hier. Unsere Mitarbeiter und auch einige Gäste wollen erstmal hier bleiben. Ich fahre morgen nach Koban und kaufe 500 Kilo Reis und Bohnen. 1000 pounds of
food, rice, beans.
Ja, der stellt sich schon mal auf einen längeren Aufenthalt ein. Sonja, vielleicht noch mal zum Verständnis. Du hast gesagt, Guatemala lässt keinen mehr rein. Haben die auch keinen mehr rausgelassen? Also sind die Leute freiwillig an diesem abgelegenen Ort geblieben oder sind die einfach nicht mehr weggekommen?
Also Guatemala hat niemanden mehr reingelassen und die meisten Flüge raus aus dem Land gestrichen, sodass halt viele Reisende hängen geblieben sind. Aber hier, statt das Hotel zu schließen, haben Pia und John ihren Gästen eine Art Corona-All-Inclusive-Paket angeboten. Zwischen 20 und 30 Euro pro Person pro Tag. Da ist Unterkunft und Verpflegung mit drin. Aber dafür müssen die Gäste dann auch mit anpacken.
Wir haben die Preise günstiger gemacht. Das heißt, Dorms und Hängematten schlafen umsonst. Die privaten Räume zahlen 2,50 Euro so ungefähr pro Person zum Schlafen. Und wir haben ein Frühstücken, Mittagessen und ein Abendessen. Bieten, was wir sonst noch haben an Schokoladenprodukten, Kuchen und sowas in der Zwischenzeit an. Und bieten den Gästen auch an, wenn wir zum Markt fahren, zweimal die Woche, dass die eine kleine Shoppingliste abgeben können.
Ja, John ist dann losgezogen, hat auf dem Markt einen echten Großeinkauf gemacht und seinen Pickup-Truck voll beladen mit Lebensmitteln. Da sind riesige Netze voller Kohl drauf gewesen und obendrauf dann noch ein paar Hühner.
Man, I wish I had more money. I would have bought three times that amount, but
Ich hätte am liebsten dreimal so viel gekauft, aber wir sind knapp bei Kasse. Vielleicht kann ich in den nächsten Tagen nochmal losziehen, wenn es da noch was gibt. Spannende Zeiten. Alles sehr interessant und aufregend.
Full on Mad Max Apocalypto, man.
John klingt ja regelrecht euphorisch.
Ja, wirklich, das war er auch. Also das war erst so ansteckend, dass wir unsere Entscheidung, nicht zu fliegen, auch hinterfragt haben. Hätten wir vielleicht doch. Aber der Teamgeist, der in Utopia zu spüren ist, den vermisse ich hier momentan schon sehr in Zeiten von Social Distancing. Hier kocht ja im Grunde genommen jeder Haushalt gerade sein eigenes Süppchen und dort packen alle mit an.
Cornelius is cutting wood. Hola, Cornelius. How are you doing?
Not so much yet.
I saw you cutting three already.
That's nice. Ja, hier hört man Pia, wie sie ihre Hotelgäste lobt. Sie hat mir immer mal wieder ein paar Videos aus Utopia geschickt und da sieht man Cornelius, einen älteren Herrn aus Holland, der Holz für den Hühnerstall sägt.
Es ist, glaube ich, die schönste Zeit, mit die ich hier im Hotel habe. Die Leute helfen mit beim Steine schleppen, Hühnerkäfig bauen, Beete anlegen, sauber machen. Für meine Kinder super, weil die nicht jeden Tag Tschüss sagen müssen zu Leuten, an die sich gerade gewöhnt haben. Die sehen jeden Tag die gleichen Gesichter und blühen richtig auf, wenn ich ehrlich sein darf. Trotz der schlimmen Situation ist es tatsächlich hier gerade, wenn man mal, wie gesagt, vergisst, was außen passiert, ist es super. Es ist richtig schön, ja. Wie eine kleine Kommune.
Die gute Laune, die kann man ja förmlich hören. Aber dazu braucht man natürlich auch die richtigen Leute. War das ein Zufall, dass Hotelgäste, die sich gar nicht kennen, so gut miteinander können? Das könnte ja auch ganz anders ausgehen, wie in der Serie Lost oder bei Herr der Fliegen.
Ja, oder wie im Dschungelcamp. Und es war wohl auch nicht alles eitel Sonnenschein anfangs. Das ist eine große Gruppe, die muss sich ja auch erstmal finden. Ein Teil der Gäste ist regelmäßig ausgeflippt, hat John erzählt, nach dem Motto, ich bin zwar kein Star, aber holt mich hier bitte trotzdem raus. Auch im Dschungel, da gibt's Internet und so landen die Nachrichten aus aller Welt natürlich auch in Utopia. Auch wenn es den Gästen dort zwar an nichts fehlt, ist da eben doch die Angst um die Freunde und Verwandten daheim, für die man halt gerade nicht da sein kann. Und dafür zu sorgen, dass die Stimmung da nicht kippt, das ist gar nicht so einfach, sagt John.
It's a stressful situation because we have.
Es ist stressig. Wir haben hier 45 Leute und die meisten haben größtenteils eine richtig gute Einstellung. Aber 8 bis 10 Leute brechen regelmäßig in Panik aus. Die müssen wir dann beruhigen. Das ist nicht einfach und ich fühle mich verantwortlich für meine Gäste. Ich muss dafür sorgen, dass wir genug zu essen haben, dass die Leute mit dem Essen zufrieden sind. Manche Dinge sind schwer zu beschaffen. Es könnte viel schlimmer sein, aber es ist nicht ohne.
Was ist denn die größte Sorge der Gäste, dass sie dort medizinisch nicht versorgt werden können oder dass sie vielleicht richtig lange nicht mehr dort wegkommen?
Die meisten, hat mir Pia erzählt, sorgen sich in erster Linie um ihre Familien zu Hause, weniger um ihre eigene Gesundheit. Bis vor kurzem kam jeden Tag eine Art Gesundheitspolizei zum Hotel. Die haben sich alle Namen der Gäste notiert und die Temperatur gemessen. Aber irgendwann wurde dann die Sorge laut, dass am Ende jetzt ausgerechnet die Gesundheitspolizei das Virus mitbringt. Und jetzt rufen die stattdessen jeden Morgen an.
Also die Leute, die wirklich gerne abreisen wollen würden, könnten die denn, wenn sie wollten, inzwischen?
Ja, inzwischen sind auch die Gäste, die dringend weg wollten, abgereist und versuchen irgendwie über Mexiko nach Hause zu kommen. Aber es ist halt nicht so einfach, denn eine der neuen Corona-Regelungen lautet, dass ein Fahrer nicht mehr als 3 Passagiere transportieren darf. Das heißt, öffentliche Busse fallen damit schon mal weg. Pia und John müssen also private Fahrer organisieren und jetzt ist die Gruppe mittlerweile auf 27 geschrumpft und Pia ist ganz zuversichtlich, dass die Stimmung jetzt auch nicht mehr so ohne weiteres kippen wird, weil jeder im Dschungelcamp seine Aufgabe, seine Rolle gefunden hat.
Du sagst Dschungelcamp, gibt es denn im Utopia auch Zickereien wie im Dschungelcamp? Ist das zu vergleichen?
Ja, die beiden sind als Hotelbesitzer wahrscheinlich an so ein gewisses Maß an Zickereien gewöhnt. Aber jetzt, wo die Gruppe ein bisschen kleiner geworden ist, läuft alles ziemlich zivil ab, hat Pia mir erzählt. Sie hat aber auch angedeutet, dass sich da eventuell die ein oder andere Dschungelcamp-Beziehung anbahnt. Da müssten wir vielleicht in 2 Wochen nochmal nachfragen. Grundsätzlich kann man sagen, je weniger die Gäste im Internet surfen, desto besser ist die Stimmung vor Ort. Vor Corona war die Bar absichtlich internetfreie Zone und das wollen sie jetzt auch wieder so einrichten.
Wer unbedingt Internet braucht, geht halt nach die 20 Meter hoch und setzt sich in die Wi-Fi-Zone und kann da chatten, sich verrückt machen. Natürlich updaten wir unsere Gäste. Jeden Abend um 7 Uhr klingeln wir die Glocke und sagen alle Neuigkeiten durch. Was ist die Aktivität für morgen? Wann ist der nächste Shoppingtag? Was hat der Präsident gesagt? Wird sich irgendwas ändern? Ja, das machen wir, um die Leute auf dem Laufenden zu halten.
Ja, also es hört sich ja so an, als ob die da einigermaßen einen Weg gefunden haben, mit der Lage umzugehen. Aber ein anderer Punkt ist ja auch die finanzielle Situation der beiden. Also in Guatemala wäre ja jetzt gerade Hochsaison. Wie blicken die beiden denn in die Zukunft in Anbetracht der finanziellen Einbußen, die da auch noch auf sie zukommen werden?
Ja, da machen sich John und Pia wirklich nichts vor. Das wird verdammt schwierig. Aber gleichzeitig sind beide echte Machertypen und gucken immer nach vorne. Zwei der Gäste sind Webdesigner und die haben ihre Hilfe angeboten, die Internetpräsenz von Utopia zu verbessern. Außerdem will John in Zukunft eher auf Nischentourismus setzen, auf Yoga-Retreats, Insektensafari, Schokoladen- und Kakaokurse oder Internet-Detox.
Wenn wir uns jetzt auf diese anderen Angebote konzentrieren und jeden Tag daran arbeiten, dann könnte das, was sonst 3 oder 4 Jahre in Anspruch nehmen würde, in den nächsten 3 oder 4 Monaten umgesetzt werden. Wenn der Tourismus dann hoffentlich in naher Zukunft zurückkommt, dann wären wir besser dran als vorher. Wenn du lange genug guckst, dann siehst du irgendwann das Licht am Ende des Tunnels.
Also ich drücke den beiden auf jeden Fall die Daumen und nur so viel, die Spinnen und Käfer, die man dort so findet, sind jedenfalls Safari-Material.
Ja, und auf jeden Fall ist es schön, jemanden zu hören, der so optimistisch ist und den Schwebezustand auch als Chance sieht. Sonja, danke, dass du die Geschichte von deinem verpatzten Urlaub mit uns geteilt hast.
Gerne.
Im Echtzeit-Podcast befinden wir uns gerade im Schwebezustand und der ist, wie wir ja auch gerade in der Geschichte aus Guatemala gehört haben, ein ziemlich ambivalenter Zustand. Er mag einem in diesen Tagen vorkommen wie ein Ausnahmezustand, aber eigentlich kennen wir ihn alle aus dem Alltag oder auch aus Träumen. Florenz Gili erzählt uns jetzt 3 ganz persönliche Geschichten vom Schweben aus seinem eigenen Leben.
Als Kind hattest du einen Traum. Du stehst auf einem Felsplateau bei Nacht. Um dich herum ist alles schwarz, nur der Himmel über dir schimmert grün, giftgrün. Du bewegst dich langsam auf eine Klippe zu, hörst, wie in der Tiefe die Wellen brechen an den Felsen.
Aber anstatt dass ich falle, lösen sich meine Füße vom Boden und dann hebe ich ab und schwebe diesem grünen Himmel entgegen.
Du hast dich immer gefragt, was dieser Traum zu bedeuten hat. Hast du die Schwerkraft ausgetrickst? Bist dem Gewühl unter dir entkommen? Hat dich der Himmel gerufen? Oder du den Himmel?
Träume, in denen man schwebt, wiederholen Eindrücke aus der Kindheit,
heißt es bei Freud.
Diese Träume beziehen sich auf Bewegungsspiele, die für das Kind eine außerordentliche Anziehung haben.
Bewegungsspiele wie das, als du auf dem Schoß deiner Großmutter gesessen hast. Hoppe, hoppe, Reiter, sang sie. Herrlich durchgeschüttelt hat es dich da. Der Schwebetraum, unzählige Male geträumt, hing dann irgendwann als Kinderzeichnung über deinem Bett. Vis-à-vis zur Wohnung, in der du aufgewachsen bist, lebte ein Ehepaar mit einem Sohn. Alexander muss gerade volljährig gewesen sein, als er nachts von einer Party nach Hause kam. Beim Überqueren der Straße wurde er von einem betrunkenen Autofahrer angefahren. Die Fußgängerampel war grün.
Ich glaube, dass er so ungefähr 8 oder 10 Jahre im Koma gelegen hat.
Erinnert sich deine Schwester. Vielleicht waren es aber auch nur 3 oder 4 Jahre. Euch kam es vor wie eine Ewigkeit. Und wie es für die Eltern erst gewesen sein muss. Kaum auszumalen, dieser unerträgliche Schwebezustand. Und dann die Nachricht von seinem Tod.
Also ich war schon sehr bestürzt und sehr traurig einfach, dass der Alex von früher jetzt einfach irgendwie wirklich nicht mehr lebt. Ne? Und jetzt ist es so ein, das ist jetzt so endgültig, das ist jetzt einfach so eine Tatsache.
Jahre später wirst du in der Zeitung lesen, dass die Mutter von Alexander vor Gericht ziehen musste, damit ihr Sohn sterben durfte. Sie liebe ihn, aber er gehöre ihr nicht, wird sie dort zitiert. Es ist Zufall, dass sein bester Freund aus Schulzeiten auch Alexander heißt. Du und Alex, ihr blieb zusammen, auch wenn sich eure Wege trennten. Während du durch dein Studium meandert bist, studierte er Jura, paukte, schrieb Staatsexamen. Besonders die Zivilrechtsklausur blieb in seinem Gedächtnis haften.
Oh ja, in dem Zivilrechtsfall ging es um einen alten Herrn, der eine Handgranate als Briefbeschwerer benutzt und zurzeit abwesend ist im Urlaub. Dann kommt sein Hauswart wegen einem Wasserrohrbruch in die Wohnung und sieht diese Handgranate auf dem Tisch liegen, greift zu und das Ding explodiert.
Ein einziger Punkt fehlte deinem Freund, um für die mündliche Prüfung zugelassen zu werden. Einer von 126, die theoretisch möglich wären. Also beschloss Alex, die Benotung anzufechten, zu remonstrieren. Das ist nicht nur teuer, sondern auch langwierig.
Also die Remonstration zieht so eine gewisse Frustration nach sich, momentan. Weil es wirklich lang dauert. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, als ich diesen Weg beschritten habe.
Über Monate wartete dein Freund Alex auf den Brief des Anwalts, von dem so viel abhing. Die Arbeit der letzten Jahre, seine Zukunft. Trotz allem fing er an, sich für den Zweitversuch vorzubereiten. Auf eine Prüfung, die er womöglich gar nicht würde schreiben müssen. Dich interessiert, wie er diese Ungewissheit aushält.
Also ich verwende gar nicht so viel Gedanken an diesen Schwebezustand. Sondern ich versuche halt, mit beiden Füßen weiter am Boden zu bleiben, auch wenn sich das nicht immer einfach gestaltet, weil man dann ja schon irgendwie merkt, ja, fühlt sich anders an und mir wird vielleicht ein bisschen schwindelig in der ganzen Sache.
Nicht die Bodenhaftung verlieren. Gar nicht so leicht. Auch momentan nicht, wo sich die Welt gefühlt jeden Tag schneller dreht und gleichzeitig merkwürdig stillsteht. Beim Aufräumen fällt dir die Malerei vom Schwebetraum in die Hände. Schweben müsste man können. Dann würde einem das alles nichts ausmachen.
Denn Schweben ist nicht nur das Ungewisse in der Luft hängen, es hat auch eine leichte und befreiende Seite. Die spielt in den Künsten eine wichtige Rolle. Welche, erklärt uns gleich Wolf Prix vom Architekturbüro Coop Himmelblau. Architektur, die aussieht, als ob sie gleich einstürzen würde. So könnte man eine Stilrichtung bezeichnen, die in den 1980er Jahren für Aufsehen sorgte, nämlich den sogenannten Dekonstruktivismus. Einstürzend deshalb nicht, weil diese Bauten irgendwie baufällig aussahen, sondern weil der Anschein erweckt wurde, dass die Statik, die Schwerkraft da irgendwie außer Kraft gesetzt worden sei. Es gab nicht mehr das übliche horizontal-vertikal, sondern der Baukörper wirkte wie in einzelne Formen zerlegt, die dann wild übereinander getürmt wurden. Überall Schrägen und freie Formen, als habe ein Erdbeben an den Gebäuden geruckelt und im Auseinanderfallen ist etwas eingefroren, schwebend. Und da ist es wieder das Thema unserer Sendung, der Schwebezustand. Einer der Erfinder des Dekonstruktivismus ist Wolf Prix, Gründer des Wiener Architektenbüros Coop Himmelblau, von dem zum Beispiel das Kino Kristallpalast in Dresden stammt oder die BMW World in München. Jetzt ist er mir aus Wien zugeschaltet. Guten Tag, Herr Prix.
Guten Tag.
Konnten Sie denn etwas mit meiner laienhaften Beschreibung vom Dekonstruktivismus anfangen?
Ja, so wird der Dekonstruktivismus üblich gesehen, aber der wirkliche philosophische Background kann so nicht beschrieben werden. Aber das würde zu lang sein für diese Sendung über das Schwebende in der Architektur.
Aber vielleicht mal mit ein paar Stichworten, der philosophische Background, da kann ich mir jetzt erstmal nichts drunter vorstellen.
Wie man weiß, kommt der Begriff Dekonstruktivismus von dem französischen Philosophen Derrida. Derrida sagt, dass in jedem Kunstwerk, in jedem Text eine Zeile, in jedem Bild ein Teil, in jedem Musikstück ein Teil der Komposition unbewusst geschrieben wird, gemalt wird, komponiert wird. Und in dieser Teil regiert, so sagt er, den ganzen Text oder das Bild oder das Musikstück. Und wir haben das in unsere Entwurfsmethode übernommen und ich vergleiche das gerne mit einem springenden Wal, der während des Sprungs das Medium wechselt von Wasser zur Luft, können 30 Tonnen, so schwer ist ein Wal, können 30 Tonnen fliegen.
Das ist ein wunderschönes Bild.
Aber der Traum vom Fliegen ist ja nicht nur ein architektonischer Traum, das ist ein Menschheitstraum. Denken Sie nur an den Ikarus oder an die gotischen Dome. Die Überwindung der Schwerkraft war ein Thema in der Architektur und ist natürlich jetzt auch ein Thema.
War das denn für Sie auch ein Leitmotiv, diese Überwindung der Schwerkraft, das Schweben, indem Sie das in Architektur übersetzt haben?
Ja, sagt auch unser Name, dass Himmelblau keine Farbe ist, sondern die Idee, Architektur veränderbar wie Wolken zu bauen. Also das ist schon ein Grundkonzept unserer Architektur.
Was hat Sie denn an diesen Bauten damals gereizt? War das vielleicht die technische Herausforderung, das Spiel mit den Kräften?
Ja, das sicher auch, aber das ist nicht im Vordergrund gestanden, sondern wir wollten für selbstbestimmte Menschen selbstbestimmte Architektur entwerfen. Das haben wir auch gemacht. Die Idee der Selbstbestimmung hat sich ja auch in diesen ganzen Protest-Movements ausgedrückt. Die Menschen lassen sich nicht mehr gerne von oben diktieren, was sie zu denken haben, sondern eben selbstbestimmt handeln. Und unsere Architektur hat auch die Möglichkeit, diesen Menschen geboten, selbstbestimmt zu agieren in diesen Räumen. Das heißt, wir haben nie daran gedacht, Wohnungen bis zum letzten Detail durchzuplanen, sondern wir haben immer die Wohnungen als Freiraum gesehen, die der Mensch so ausfüllt, wie er sie haben möchte.
In der Architektur ist es ja auch häufig so, dass bestimmte Stile sich bewusst gegen etwas richten, was vorher da war, also gegen Bautradition. Ist das bei Ihnen auch so? Gibt es so eine bestimmte Form von Bauweisen, wo Sie sagen, davon wollen wir uns bewusst abgrenzen, da wollten wir was Neues schaffen?
Wir sind nie gegen etwas, sondern wir sind immer für etwas. Und ich sehe die Aufgabe der Architektur darin, ein Gebäude wird nur dann zur Architektur, wenn es in der Form oder in der Konstruktion oder im Material oder im Inhalt eine Metaebene erreicht. Wenn ein Gebäude diese Metaebene nicht erreicht, dann ist es einfach nur Baumeisterei und nicht Architektur.
Kommen wir nochmal zum Schweben zurück. Finden Sie diese schwebenden Momente, die diese Architektur hat, auch faszinierend?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die Überwindung der Schwerkraft als Ziel eines Bauwerks ist schon was Faszinierendes. Denken Sie nur an die gotischen Dome. Und Sie kennen vielleicht den Chair, den Sitz von Corbusier, wo man drinnen liegt wie die Astronauten in der Weltraumkapsel, wenn sie die Schwerkraft überwinden. Und dass Corbusier diesen Stuhl so entworfen hat, dass man genau dieselbe Position einnimmt, ist kein Zufall.
Also der Schwebezustand ist ein Thema, das die Architektur und auch das Design schon seit Jahrhunderten beschäftigt, sagt der Architekt Wolf Prix vom Büro Coop Himmelblau, einer der Väter des Dekonstruktivismus in der Architektur. Herr Prix, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Guten Morgen. Ich habe hier so ein paar frühe Versuche.
Ja, dann legen Sie mal los.
Muss das sein?
Na, wie sonst?
Na gut. Wie mir fehlt der Grund zum Aufstehen, schließ ich Tür, schlaf 100 Stunden. Will auch nichts von draußen wissen, mein Tag ist ein warmes Kissen.
Heidewitzka.
Du bist nicht hier und doch in mir. Allein im Raum, vereint im Traum.
Oi, oi, oi. Na, also die erste Hälfte geht in Pathos-Stutzer und das mit dem warmen Kissen muss aber vorher ein Aufschneider.
Und die zweite Hälfte?
Na, der Rest bis vereint im Traum kann alles hinter die Sprachbarriere da vorne.
Wird das teuer?
Naja, rechnen Sie mal mit 10, 15 Euro.
Wir sind die mit den Flugzeugen im Bauch. Wir sind aus Brausepulver gegossen. Wir sind die, die sich krümmen vor Lachen unter den Jacken.
Wir sind die, die keine Gedichte mehr schreiben wollen.
Wir sind die mit den bunten Jacken, wir sind die mit den schönen Jacken. Unser Himmel ist blau, unser Himmel ist rot.
Wir lieben die Malerei.
Ja, wir lieben die Malerei.
Die Lyrik lieben wir auch.
Ja genau, die Lyrik lieben wir auch.
Wir sind gegossen aus Jacken, aus Brausepulver. Aus Jacken, aus Brausepulver. Und wir sprudeln über, denn die Hitze ist da. Wir sprudeln über, denn die Hitze ist da. Die Hitze ist da.
Ich sage 10. Du sagst 5. Ich sage 9. Du sagst 6. Ich sage 8. Du sagst 7. Nein, nochmal von vorn. Ich sage 10. Du sagst 5. Ich sage 9. Du sagst 6. Ich sage 8. Du sagst 7.
Der Schwebezustand beschäftigt uns in diesem Podcast und bislang ging es da eher um die psychische oder künstlerische Komponente. Aber es gibt auch das physische Schweben, ein Zustand, den sich die meisten Menschen nur ertricksen können. Aber Tänzer, die können wirklich in der Luft stehen bleiben. Zumindest erzeugen sie den Eindruck, wenn sie beim Sprung plötzlich innezuhalten scheinen. Ein Schlüsselmoment im Ballett, in dem sich das Wesen des Tanzes zeigt. Und einer der anspruchsvollsten Momente, zumal der Tänzer auch die Landung mitdenken muss und im schlimmsten Fall den krachenden Absturz. Warum Anfang und Ende des Schwebezustands die größte Herausforderung ist, hat Elisabeth Nehring recherchiert. Sie hat sich das zunächst von einem ausgewiesenen Spezialisten für Schwerelosigkeit erklären lassen, einem Astronauten.
Bei Astronauten, die müssen tatsächlich, sobald man in der Schwerelosigkeit ankommt, erstmal lernen, wie man richtig schwebt. Und das ist eigentlich nicht richtig, weil nämlich das Schweben das Einfache ist. Das Abstoßen und das Wiederlanden ist das Schwierige.
Alexander Gerst, Deutschlands Lieblingsastronaut, muss es wissen und macht im YouTube-Video vor, wie stoßfreies Schweben durch das Space Shuttle geht. Freihändig, kopfüber, kopfunter, Rolle vor und rückwärts, alle Spielarten von Bewegung, alle Positionen sind durchführbar. Die Kombination aus schwächerer Erdanziehungskraft und höheren Fliehkräften im All macht's möglich. Schwerelosigkeit, der ewige Traum des Menschen. Viel älter als schwerelose Reisen in den Weltraum sind aber die Versuche des Menschen, die Gravitation auch auf der Erde außer Kraft zu setzen. Oder ihre Aufhebung zumindest für kurze Momente zu simulieren. Zum Beispiel in der Kunst, genauer im klassischen Ballett. Seit Jahrhunderten trainieren klassische Tänzerinnen und Tänzer hart, um auf der Bühne den Eindruck zu erzeugen, von der Schwerkraft befreit zu sein und Naturgesetze mühelos überwinden zu können. Vor allem mit großen Sprüngen lässt sich der Anschein des Schwebens erzeugen. Beim Grand Jeté springt der Tänzer oder die Tänzerin von einem Bein aufs andere und öffnet in der Luft die Beine zum Spagat. In besonderen Momenten entsteht das, was im klassischen Tanz Ballon genannt wird. Der Eindruck, der Tänzer steht oder besser schwebt für einen Moment in der Luft. Doch wie funktioniert das genau? Choreograf Helge Musial hat selber lange getanzt.
Das ist natürlich also schon eine hohe Musikalität, eben also mit einem sehr guten Training, also sehr guten technischen Voraussetzungen, aber auch die Fähigkeit, eben Absprung und die eigentliche Bewegung und die Landung gut zu koordinieren. Also dieser sogenannte Stand in der Luft, der funktioniert ja nur, wenn du dir also auch deiner sicheren Landung sicher sein kannst, die einfach wahnsinnig viel, also mehr Kraft kostet und auch also mehr Druck auf den Körper ausübt als der eigentliche Absprung.
Auch in den Sprungtechniken des klassischen Balletts sind, wie es Alexander Gerst für das Schweben im Weltraum beschreibt, Abspringen und Landen die zentralen Momente, die es zu kontrollieren gilt. Das tänzerische Schweben in der Luft braucht eine gute Vorbereitung, die vor allem in kleineren Sprüngen, dem Schwungholen und vor allem den Pliés, tiefgebeugten Knien besteht. Helge Musial.
von dem Tiefen ins Hohe kommen, diese vorbereitenden Bewegungen, die dazu führen, Momentum einzusetzen und eine Sprungkraft einzusetzen, also einen Schwung einzusetzen, um eine gewisse Höhe zu erreichen, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Es ist eine Wellenbewegung als Vorbereitung eben für so einen richtig hohen Sprung, der dann auch in der Luft steht.
Die Illusion, die Schwerkraft außer Kraft setzen zu können, ist also das Ergebnis eines großen Energieaufwandes. Und für die momenthafte Passivität, die dem Schwebezustand des Tanzes eigen ist, braucht es höchste Aktivität des Tanzenden. Diese Gegensätze zwischen Schein und Sein, Wirkung und Arbeit sind typisch für die klassische Tanzkunst. Nicht nur spektakuläre Sprünge, auch der Spitzenschuh ist ein Mittel der Welt zu zeigen, dass Naturgesetze nicht überall gleich wirken und dass die Körper von Balletttänzern, in diesem Fall Tänzerinnen, wenig mit denen Normalsterblicher zu tun haben. Choreografin Florentina Holzinger.
Ich meine, das war ja, was der Pointschuh wirklich bedeutet hat, irgendwie so der Versuch, den Körper wirklich abzuheben vom Boden. Und deswegen haben mich diese Sylphiden einfach interessiert, diese Feenwesen und wie man... Ja, was das heutzutage bedeutet, so ein Feenwesen zu sein als Frau, weil andererseits auch dieser Wunsch vom Fliegen halt wirklich der älteste menschliche Traum ist, der auch nie alt wird. Auch in Bezug auf Tanz geht es doch auch immer wieder darum, in andere Sphären zu dringen oder so.
Genau das signalisiert der Schwebezustand im Tanz auch. Nicht von dieser Welt zu sein und eigenen, für die meisten unerreichbaren Gesetzen zu unterliegen. Als zeitgenössische feministische Choreografin beschäftigt sich Florentina Holzinger auch mit dem Scheitern des Schwebens, dem Absturz.
Und natürlich interessiert mich halt auch Stunting und solche Sachen. Deswegen war das schon immer mein Traum, dass diese Feenwesen eben dann auch im Versuch des Fliegens kollidieren und so weiter. Das ist halt was oft in solchen Sachen wie Opernhäusern oder so verloren geht, dass das Publikum überhaupt keine Ahnung hat, was hinter solchen Arbeiten steckt.
Dem Tanz die Realität zurückgeben, die Arbeit sichtbar machen, die hinter der höchsten Leichtigkeit steckt. Auch dieser Anti-Illusionismus hat im Tanz eine lange Tradition. Als Gegenteil des Schwebens, als einem von der Wirklichkeit entrückten Zustand.
Der Absturz als Ende des Schwebezustands. Und da sind wir wieder am Boden und damit am Ende von unserem Echtzeit-Podcast. Den können Sie auch abonnieren, ebenso wie den Echtzeit-Serien-Podcast. Unsere aktuelle Serie heißt Leben mit Dingen und da eröffnen meist ganz einfache Gegenstände Welten für ihre Besitzer. Reinhören lohnt sich. Das war's jetzt erstmal von der Echtzeit. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass Sie dabei waren.